Ich glaube, jeder von uns hat diese eine Person im Bekanntenkreis, die immer zu spät kommt. Also ich hoffe, ihr habt jetzt alle ein Gesicht im Blick, im Kopf. Ich habe so eine Person in unserem Bekanntenkreis, egal welche Uhrzeit wir ausmachen und wie sehr wir schreiben, okay, dann und dann wollen wir los, 18 Uhr wollen wir los. Die Person kommt immer erst um 6:30, auf jeden Fall immer zu spät. Was wir versucht haben, um dem so ein bisschen entgegenzukommen, ist, wir haben gesagt, okay, wir schreiben dir, wenn wir losfahren. Dann schreiben wir dir und dann weißt du, in 10 Minuten sind wir bei dir. Das haben wir gemacht, wir haben ihm geschrieben und er schreibt zurück, ich mache mich fertig, ich bin dann draußen. Wir kommen an, wer steht draußen? Niemand. So. Sein Problem war, dass wir von der Straße ins Wohnzimmer reingucken konnten und wir sahen, wie er ganz gemütlich auf dem Sofa lag und am Handy war. Also haben wir ihm geschrieben, komm raus, wir sind vor der Tür. Er schreibt zurück, ja, zieh mir gerade die Schuhe an. Wir gucken ins Fenster, er liegt immer noch auf dem Sofa und ist am Handy. Das hat nicht funktioniert. Was wir dann gemacht haben, was dann schlussendlich einigermaßen funktioniert hat, war, dass wir für ihn den Treffpunkt eine halbe Stunde früher angesetzt haben und so konnten wir einigermaßen pünktlich loskommen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Ein Jahr, das zählt. Und wir haben es gerade schon gehört, es wird um Worte gehen, die wir sagen. Es geht um Versprechen, es geht um Zuverlässigkeit, um Treue, aber auch ganz besonders um die Wahrheit, um auch Gottes Wahrheit, die er über unser Leben spricht. Lass uns zusammen den Text lesen aus Matthäus 5, die Verse 33 bis 37. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, ein Eid darfst du nicht brechen, du sollst alles halten, was du den Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal bei deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein und jedes weitere Wort ist vom Bösen. Wenn wir das hören, Schwürde, Eide, beim Herrn schwören, da denke ich immer sofort an einen Gerichtssaal, wo man sagt, ich schwöre die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Zur Zeit Jesu war das Schwören und die Eide Alltag. Damals in der Antike hatten Eide und Schwüre eine ganz wichtige Bedeutung für das Miteinander. Das lag ganz einfach daran, dass es keine schriftlichen Verträge oder seitenlange AGBs, wie wir sie heute kennen, gab, da die meisten Menschen gar nicht lesen und schreiben konnten. Ungefähr 10% der Menschen damals konnten lesen und schreiben. Gleichzeitig war Papier auch viel zu wertvoll und zu selten, als dass man das für so einen Vertrag verwenden konnte. Was man also gemacht hat, man hat Verträge und Abmachungen mündlich beschlossen. Wenn ich also gesagt habe, ich will dieses Feld kaufen, dann sagt man öffentlich, ich schwöre beim Herrn, dass dieses Feld nun dir gehört. Und so ist dieser Vertrag gültig geworden. Nicht durch ein Papier, sondern durch das gesprochene Wort an sich. Und damit dieses Wort noch mehr Gewicht bekommen hat, haben sie immer auf eine höhere Instanz geschworen. Das war in der Antike ganz üblich. In Ägypten zum Beispiel haben sie dann auf den Pharao geschworen oder bei den Juden, zu denen Jesus hier spricht, haben sie auf Gott geschworen. Gott ist derjenige, der über dieses Versprechen wacht. Er ist derjenige, der schaut, dass das Ganze eingehalten wird. Und das kam nicht von irgendwoher, sondern Gott hat das dem Volk Israel mitgegeben, dass sie so miteinander umgehen sollen. In 5. Mose heißt es, du sollst beim Namen des Herrn, deines Gottes, schwören. Gott hat das gemacht, weil er wollte, dass das Volk ganz verlässlich miteinander umgeht, dass ein Versprechen, was sie gegeben wird, auch gilt. Und so ist es auch zu dem Vers gekommen, dem ersten Vers in unserem Abschnitt, wo Jesus sich auf ein Gebot bezieht, wo er sagt, ihr wisst doch, dass zu euch gesagt worden ist, ein Eid, den ihr auf Gott schwört, den sollt ihr einhalten. Das war also das Gebot, das war die Situation damals zu den Menschen, zu denen Jesus spricht. Was die Menschen aber gemacht haben, was wir gleich sehen werden, dass sie mit der Zeit begonnen haben, Schlupflöcher zu suchen. Und genau darauf macht Jesus in Versen 34 bis 36 aufmerksam, wo er sagt, ihr schwört nicht mehr bei Gott, denn Gott war immer noch sehr heilig für sie. Also sie hatten sehr großen Respekt vor Gott und das war verbindlich. Was sie stattdessen gemacht haben, sie schworen beim Himmel, sie schworen bei der Erde, sie schworen bei Jerusalem oder beim eigenen Leben. Alles Dinge, die sehr fromm klingen und gut klingen, aber für sie nicht mehr so eine Verbindlichkeit hatten, wie wenn sie auf Gott geschwört haben. Und so wurde aus dem Ja kein echtes Ja mehr und das Schwören wurde nach und nach zu einer Floskel, die benutzt wurde, ohne dass sie sich wirklich darauf festgelegt haben. Und genau das spricht Jesus hier konkret an, wo ihr sagt, ihr schwört beim Himmel, aber wisst ihr nicht, der Himmel ist Gottes Thron. Es ist der Ausdruck von dem Ort, wo Gott ist, von seiner Gegenwart und seiner Majestät. Er sagt, ihr schwört bei der Erde, aber wisst ihr nicht, dass Gott den Himmel und die Erde geschafft hat? Sie ist der Schemel seiner Füße. Ihr schwört bei Jerusalem, aber sie ist die Stadt des großen Königs. Sie steht symbolisch für die Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes. Und selbst euren Kopf habt ihr nicht unter Kontrolle, denn Gott ist es, der euch geschaffen hat, der euer Leben in seiner Hand hat. Mit anderen Worten, alles gehört Gott. Es gibt keinen gottfreien Bereich für unsere Worte und wenn ihr lügt, dann geht das gegen dem, wie Gott sich den Umgang untereinander vorgestellt habt. Und auch wenn ihr Gott nicht direkt erwähnt in euren Versprechen, in euren Schwüren, geht das gegen Gott und dieses Gebot. Jesus deckt hier auf, dass das Ja, was eigentlich ein Ja sein sollte, das zählt, zu einer Lüge geworden war. Und wenn ich das so lese und das mir anschaue, dann denke ich, wir Menschen waren doch schon immer gleich. Immer auf der Suche nach der Lücke, nach dem kleinen Vorteil, nach dem leichteren Weg. Und heute schwören wir nicht mehr beim Himmel oder bei Jerusalem, aber ich glaube, wir haben unser eigenes Kleingedrucktes. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Handyvertrag abgeschlossen, wo in der Werbung hieß, 5 Gigabyte für 5,99 Euro. Und ich dachte, ey, mega, klingt gut, den Vertrag abgeschlossen. Nach einigen Monaten sehe ich auf die Abrechnung 15,99 Euro. Als ich dann nachgeforscht habe, habe ich auf der 10. Seite ganz im Kleingedruckten gesehen, nach 4 Monaten erhöht sich der Betrag auf 15,99 Euro. Sie haben nicht gelogen, aber so formuliert, dass man es leicht übersieht. Damals haben die Menschen beim Himmel geschworen, um ihre Worten Wichtigkeit zu verleihen, obwohl sie es nicht ernst meinten. Und heute sehen wir das doch oft in schöner Werbung, in kleinen Buchstaben, wo Wahrheit verschleiert wird und zum eigenen Vorteil verwendet wird. Warum suchen Menschen damals wie heute diese Hintertüren? Warum reicht ein Ja nicht mehr aus? Worauf will Jesus hier eigentlich hinaus? Wir haben uns in den letzten Wochen mit einigen Abschnitten aus der Bergpredigt beschäftigt. Und wir haben gesehen, dass jedes Mal, wenn Jesus hier etwas anspricht, es ihm um mehr geht als das Handeln, als das Verhalten, sondern ihm geht es jedes Mal um unser Herz. Ihm geht es um das, was uns antreibt, um das, warum wir so sind, wie wir sind. Was glauben wir eigentlich? In Matthäus 15 konkretisiert er es, wo er sagt, was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung. Jesus sagt, das Problem liegt viel tiefer als Verträge oder irgendwelche Formulierungen, sondern das Problem, was er hier anspricht, ist unser Herz. Wie ist es dazu gekommen, dass diese Dinge aus unseren Herzen rauskommen? Wie ist es dazu gekommen, dass wir Menschen lügen und betrügen? Die Geschichte der Lüge finden wir auf den ersten Seiten der Bibel in 1. Mose 3, wo die Schlange zu Eva kommt und fragt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Was auf den ersten Blick harmlos klingt, vielleicht auch neugierig von der Schlange, aber genau hier beginnt der erste Betrug, die erste Verschleierung, die erste Verdrehung. Gott hat nämlich gesagt, von allen Bäumen darfst du essen, nur von einem nicht, sonst musst du sterben. Und die Schlange stellt es so hin, als würde Gott ihnen etwas vorenthalten. Sie lässt Gottes Güte so klein dastehen und sein Verbot so viel größer. Und sie beginnt erste Zweifel zu sehen, ob Gott es wirklich gut mit den Menschen meint. Und sie geht noch einen Schritt weiter und sagt, ihr werdet nicht sterben, sondern euch werden die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und weiter seht sie den Zweifel in den Menschen und wirft die Frage auf, meint es Gott wirklich gut mit euch? Und die Zweifel werden größer und es kommt dazu, dass der Mensch sich dazu entscheidet, den eigenen Weg zu gehen, anstatt auf Gott zu hören, anstatt Gott zu vertrauen. Und die Bibel nennt das den Sündenfall, wo wir uns selbst an die Stelle Gottes stellen, indem wir sagen, ich weiß jetzt besser, was gut für mich ist. Ich will über mein Leben bestimmen. Und es kommt zur Trennung zwischen Gott und uns. Und von da an ist es nicht mehr Gott und seine Wahrheit, die in unserem Leben steht, sondern unsere eigene Wahrheit. Wir entscheiden, was gut und was böse ist, was richtig ist, was falsch ist, was Liebe ist und was nicht. Und das alles klingt vielleicht erstmal nach Freiheit. Für Eva hat es sich erstmal nach Freiheit angehört, als die Schlange zu ihr gesagt hat, du wirst sein wie Gott, du wirst selbst bestimmen können. Aber es endet in Chaos. Denn wenn jeder seine eigene Wahrheit lebt, dann prallen diese Wahrheiten irgendwann aufeinander. Wenn jeder nur nach seinem eigenen Vorteil lebt, dann bleibt am Ende keiner übrig, der das große Ganze im Blick hat. Und das ist der Punkt. Was als Freiheit beginnt, endet in Misstrauen, in Konkurrenz, in Ungerechtigkeit. Und wir sehen es heute überall leider, in Familien, in Freundschaften, in der Gesellschaft, wo Beziehungen zerbrechen, weil jeder nach seinem eigenen Recht sucht, weil keiner mehr den ersten Schritt auf den anderen zugehen will, sich mal zurückzunehmen, den anderen den Vortritt zu lassen. Und die Gemeinschaft zerfällt, weil keiner mehr an den anderen glaubt. Und was wir für Selbstbestimmung halten, wird zu einem Leben, das sich nur noch um das eigene Ich dreht. Und das Schlimme ist, dass da, wo sich alles nur um mich dreht, kein Platz mehr für echte Liebe ist. Denn Liebe fragt nicht, was bringt es mir, sondern wie dient es dem anderen? Und darum bringt das Leben nach unserer eigenen Wahrheit keinen Frieden, sondern es bringt Chaos. Unsere Wahrheit, sie verletzt nicht nur andere. Sie bringt nicht nur Chaos in die Welt, sondern manchmal verletzt es auch viel stärker uns selbst. Denn viele der Lügen, die wir glauben, sind nicht die, die wir anderen erzählen, den Betrug, den wir anderen weitergeben, sondern die, die wir uns selbst erzählen. Die Gedanken, die wir vielleicht schon seit Jahren mit uns herumtragen. Ich bin nicht gut genug. Ich bin es nicht wert. Ich bin kein guter Christ. Wenn die anderen wüssten, wie ich wirklich bin, sie würden mich nicht mehr haben wollen. Lügen, die je öfter wir sie uns selbst sagen, zu Wahrheiten werden. Lügen, die vielleicht auch jemand anderes über dich einmal ausgesprochen hast und du so oft gehört hast, dass du auf einmal beginnst, es zu deiner eigenen Wahrheit zu machen, die du über dich denkst. Und all das hat begonnen mit dieser Schlange, die den Zweifel gesät hat. In der Bibel wird diese Schlange oder der Teufel auch als der Vater der Lüge bezeichnet, der die Wahrheit Gottes verdreht hat und seitdem immer wieder in unser Ohr hineinflüstert, Gott meint es nicht gut mit dir. Du bist es nicht wert. Aber genau hier finden wir die größte Lüge der Welt. Denn Gott hat bereits in seiner Schöpfung sein Ja und seine Liebe über uns ausgesprochen. Er hat uns geschaffen, damit wir ein Leben in Fülle haben können, wo wir alles haben, was wir brauchen. Und er ist ein Gott, dessen Ja zählt, weil sein Wesen allein Wahrheit ist. In 5. Mose heißt es, er ist der Fels, der vollkommen ist in seinem Tun, denn all seine Wege sind recht. Ein Gott, der Treue und ohne Falsch gerecht und wahrhaftig ist er. Gott ist die Wahrheit selbst. Er ist ohne Lüge und er ist ohne Täuschung. Er ist treu und gerecht. Sein Ja ist ein Ja, das zählt. Und er hat in der Schöpfung uns Menschen sein Ja zugesprochen. Und dieses Ja ist nicht einfach zu einem Nein geworden, selbst dann nicht, als wir Menschen ihm den Rücken zugekehrt haben und unsere eigenen Wege gegangen sind. Sein Ja bleibt bestehen, denn er ist voller Wahrheit. Und sein Ja zu uns Menschen, das sehen wir, wird in der Bibel durch ganz viele Geschichten gezeigt und uns dient uns heute als Beispiel, wo wir sehen können, wie Gottes Treue ist. Nehmen wir die bekannte Geschichte von Noah. Gott verspricht ihm und seiner Familie, ich werde euch verschonen, ich werde euch retten. Und er rettet sie. Und als Zeichen für Gottes Treue können wir bis heute den Regenbogen bestaunen, wo Gott sagt, wenn ihr den seht, dann denkt an meine Treue, die ich euch geschworen habe. Ich meine es gut mit euch. Oder nehmen wir Abraham. Gott verspricht Abraham, dass er einen Sohn bekommen wird, dass aus ihm ein großes Volk sein wird. Und es passiert erstmal nichts. Und Abraham wird 100 Jahre alt und er beginnt selbst zu zweifeln, seine Frau sogar an zu schmunzeln, weil sie nicht daran glauben. Aber Gott hält Wort und Sarah wird schwanger. Das Volk Israel ist in Sklaverei gefangen und Gott verspricht ihnen, ich werde euch herausführen. Und er führt sie in Freiheit. Und ich könnte jetzt noch so viele andere Geschichten hier ranhängen, die alle genau das zeigen. In Gott haben wir einen Gott, der zu seinem Wort steht, dessen Ja zählt. Und sein Ja zu uns Menschen, seine Liebe zu uns Menschen ist so unendlich groß, dass bereits in dem Moment, wo der Sündenfall passiert ist, wo der Mensch ihm den Rücken zugekehrt hat, er verspricht, ich werde jemanden schicken, der dieser Schlange den Kopf zertreten wird. Ich werde selbst diese Lüge besiegen, die euch von mir trennt. Und dieses Versprechen, das hat er eingehalten. Und in Jesus kam Gott selbst in diese Welt und er wurde Mensch und seine Wahrheit uns von Angesicht zu Angesicht nahe zu bringen. Und er kommt in unsere Welt hinein, in unsere Welt voller Lügen, in der die Wahrheit so oft verdeckt und verdreht wird und jeder meist doch nach dem eigenen Vorteil aus ist. Und genau in diese Welt kommt die Wahrheit selbst. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist die Wahrheit, die in unser Leben gekommen ist. Und wir sehen es darin, wie er mit den Menschen damals gesprochen hat, wie er Wahrheit verkündet hat, wie er Wahrheit in das Leben hineingesprochen sind. Und er schaut die Leute an und er sagt, du bist geliebt, weil Gott dich liebt. Du bist in Gott angenommen, weil er dich gemacht hat. Du kannst dich auf Gott verlassen, denn er hat die Kontrolle über dein Leben. Er will nur das Beste für dich. Das Problem mit unserer Wahrheit ist, sie ist begrenzt. Sie sieht nur das, was sichtbar ist. Wir sehen als allererstes unsere Fehler, wir sehen unsere Schwächen, unsere Enttäuschung. Gottes Wahrheit sieht viel tiefer. Und wo wir sagen, ich bin nicht gut genug, sagt Gott, meine Gnade genügt dir. Wo wir sagen, ich bin nicht liebenswert, sagt Gott, ich habe dich je und je geliebt. Wo wir sagen, ich kann mich nicht ändern, sagt Gott, ich mache alles neu. Wo wir sagen, ich bin zu weit gegangen, sagt Gott, ich habe dich erlöst, du bist mein. Unsere Wahrheit, sie zieht uns nach unten. Gottes Wahrheit, sie hebt uns wieder hoch. Und wir hören ständig, dass wir, was wir nicht sind. Aber Gott ruft uns zu, was wir in seinen Augen sind. Geliebt, gewollt und gerettet. Und das ist der Unterschied. Während unsere Wahrheit verurteilt, ist Gottes Wahrheit eine, die uns vergibt. Während unsere Wahrheit oft so verletzend ist, ist Gottes Wahrheit eine, die uns heil macht. Und genau das ist der Grund, warum wir Gottes Wahrheit in unserem Leben brauchen. Nicht als irgendeine fromme Theorie, sondern als eine Wahrheit, die uns frei machen will. Und in Jesus ist Gott Mensch geworden, um uns von Angesicht zu Angesicht diese Wahrheit zuzusprechen. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir aber nicht nur, dass Jesus diese Wahrheiten über uns ausspricht, wer wir sind und wie sehr er uns liebt. Nein, er spricht auch mit seiner Wahrheit in unser Leben, über unser Handeln und Denken und über unser Herz. Und das ist auch manchmal schmerzhaft. weil seine Wahrheit hinter die Fassade schaut. Er schaut uns direkt in unser Herz. Er kennt unsere Punkte, wo wir selbst nicht gerne hinschauen wollen. Er kennt die Lügen, wo wir uns selbst vielleicht betrügen, die Schuld, die wir auf uns geladen haben, wo wir anderen vielleicht Unrecht angetan haben. Und Jesus sieht uns an und in diesem Blick wird alles aufgedeckt und seine Wahrheit steht über uns. Jesus will, dass wir frei werden. Frei werden von Lüge, frei werden von Angst, von Scham. Und er will diese verdrehte Wahrheit, die seit dem Sündenfall in uns ist, er will sie entwirren und uns klar machen, dass nur in Gott Wahrheit zu finden ist. Aber dieses Aufdecken tut meistens weh, weil es uns entlarvt. Und er fragt uns direkt, wie sieht es aus mit deiner Steuererklärung? Wie sieht es aus in deiner Beziehung? Wie sieht es aus mit deinem Glauben? Lässt du Gott wirklich Herr über alle Lebensbereiche sein? Aber Jesus ist nicht gekommen, um uns bloßzustellen. Jesus ist auch nicht zu den Menschen gekommen aus unserem Abschnitt, um sie irgendwie bloßzustellen, sondern um uns aufzurichten und uns heil zu machen. Er weiß genau, wie schwer es ist, von diesen Lügen frei zu werden. Er weiß, wie wir gefangen sind von Lügen und von verdrehten Wahrheiten, wie sie uns umklammern und nicht freilassen. Und genau deshalb ist er in die Welt gekommen, um einen Ausweg zu zeigen. Und er ist am Kreuz gestorben und mit seinem Todesschrei all die Lügen, all die Unwahrheiten, die über uns gesagt worden sind, die wir vielleicht ausgesprochen haben, all das, was wir getan haben, den Betrug, das Chaos, was durch uns in die Welt gekommen ist, aber vielleicht auch den Schmerz, den uns zugefügt worden ist, genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Genau dafür hat er bezahlt mit seinem Tod, damit wir die Möglichkeit haben, ein Leben in Licht, ein Leben in der Wahrheit leben zu können. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert, in ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Und was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden wir ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter der Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Genau so soll es sein, das bedeutet Amen. Und so beginnt die Geschichte der Lüge mit einem verdrehten Wort im Paradies, aber sie endet mit einem ganz klaren Wort am Kreuz. Es ist vollbracht. Und Gott spricht seine Wahrheit endgültig, befreiend für jeden Einzelnen von uns. Und an dieser Stelle fordert Jesus jetzt uns auf. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein und jedes weitere Wort vom Bösen. Von nun an soll die Wahrheit euer Leben bestimmen. Von nun an darf nicht mehr die Lüge Herr über euch sein. Warum ist das möglich? Weil Jesus es möglich gemacht hat durch seinen Tod am Kreuz. Er weiß aber auch, dass es nicht leicht ist. Und er weiß auch, dass wir immer wieder in dieselben Muster zurückfallen. Genauso weiß er auch, dass mein Kumpel nächste Woche wieder zu spät kommen wird. Und genau deshalb hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Gott hat uns die Kraft gegeben und er ist in uns die Kraft, die uns möglich macht, Wahrheit zu sprechen, auch wenn es unangenehm ist. Auch wenn wir vielleicht dafür erstmal Gegenwind erfahren müssen. Dass wir Wahrheit leben und dass unser Ja auch zu einem Ja wird, das zählt. Dass wir hier einen Unterschied machen als Gemeinde in dieser Welt, wo man weiß, bei uns ist ein Ja ein Ja. Hier ist Vertrauen, hier ist Ehrlichkeit. Und gleichzeitig ist er auch ein Gott, der uns immer wieder daran erinnert, wenn wir von dieser Wahrheit abweichen und beginnen zu zweifeln. Und dann sagt er, dann dürft ihr zu mir kommen und ihr dürft das mir abgeben. Und Jesus wird uns empfangen und er wird uns vergeben, denn sein Ja ist ein Ja, das zählt. Amen. Lass uns zusammen Lieder singen, lass uns zusammen beten, unseren Gott anbeten. Und ich weiß nicht, was das in dir ausgelöst hat, welche Lügen dich vielleicht umklammern, wo du dir wünschst, dass du frei davon wirst. dass Gottes Wahrheit dort hineinscheint. Da möchte ich dich einladen, jetzt auf die Texte zu hören, die Musik zu hören, dass wir Gott begegnen und ihm das hinlegen. Das, wo wir nicht schaffen, aus diesem Muster rauszubrechen, dass wir ihm das einfach hingeben, dass er es uns abnimmt, denn er hat am Kreuz dafür bezahlt. Ich möchte euch einladen, zum Segen aufzustehen, wem es möglich ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag euch.